Willkommen! Ich bin Anna Kluge und mit diesem Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, dein Potenzial zu erkennen und dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Wissenschaft hinter dem Formen und Auflösen von Gewohnheiten sprechen. Die Informationen basieren zum Großteil auf einem Vortrag von Dr. Andrew Huberman, einem amerikanischen Neurowissenschaftler und Professor der Stanford University School of Medicine. Wir werden darüber sprechen, wie Gewohnheiten geformt und gefestigt werden, zu welchen Zeiten des Tages es am einfachsten gelingt und wie du schlechte Gewohnheiten auflösen kannst. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Wer wir sind, wird zum Großteil von unseren Gewohnheiten bestimmt. Etwa 70% unseres täglichen Verhaltens ist gewohnheitsmäßiges Verhalten. Sich Gewohnheiten anzueignen bedeutet, dass das Nervensystem des Körpers etwas lernt. Das geschieht nicht immer bewusst. Manchmal entwickeln wir Gewohnheiten, derer wir uns nicht bewusst sind, bis sie zum Problem werden. Wenn Gewohnheiten erlernt sind, bewusst oder unbewusst, müssen wir uns fragen, was ist Lernen? Lernen im neurowissenschaftlichen Sinne ist Neuroplastizität, der Prozess, bei welchem unser Nervensystem sich als Antwort auf Erfahrung verändert. Oder anders gesagt, die Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Organisation kontinuierlich an veränderte Voraussetzungen anzupassen. Was sich ändert, sind die Verbindungen zwischen den Neuronen, also den Nervenzellen, die miteinander über elektrische Impulse und dem Senden chemischer Signale kommunizieren. Durch das Formen neuer neuronaler Schaltkreise können manche Gewohnheiten wahrscheinlicher auftreten und andere weniger. Vom Standpunkt der Neurowissenschaft und Biologie lässt sich also Folgendes über Gewohnheiten sagen. Gewohnheiten sind erlernt, Lernen erfordert Neuroplastizität, Neuroplastizität erfordert Veränderungen der Verbindungen zwischen Nervenzellen. Vom psychologischen Standpunkt lassen sich zwei Arten von Gewohnheiten unterscheiden: sofortige, zielorientierte Gewohnheiten und identitätsbasierte Gewohnheiten. Zielorientierte Gewohnheiten bringen ein bestimmtes Ergebnis und zwar immer, wenn sie ausgeübt werden. Beispielsweise nimmt man sich vor, 3 bis 4 Mal die Woche laufen zu gehen. Das Abschließen der Übung ist das Ziel. Identitätsbasierte Gewohnheiten unterliegen einem übergeordneten Thema, einer Vision. Man trainiert, weil man ein Athlet oder eine fitte Person werden möchte. Die Übung wird einem größeren Ziel zugeordnet. Die wohl häufigste Frage im Zusammenhang mit Gewohnheiten lautet, wie lange dauert es, bis ein Verhalten zu einer Gewohnheit wird? Hängt es von der Gewohnheit ab oder von der Person, die sie festigen möchte? In einer Studie aus dem Jahr 2010 sollten die Teilnehmer eine neue Gewohnheit festigen, bei welcher sie einen Spaziergang nach dem Essen machten. Nichts, was im ersten Moment besonders anspruchsvoll wirkt. Und doch dauerte es zwischen 18 bis 254 Tage für die verschiedenen Teilnehmer, diese Gewohnheit zu festigen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann denn ersichtlich war, dass der Spaziergang nach dem Essen zu einer Gewohnheit geworden ist. Laut amerikanischen Wissenschaftlern spricht man von einer Gewohnheit, wenn man der Tätigkeit oder dem Verhalten zu 85% der Zeit nachkommt und man keinen oder kaum mentalen Widerstand leisten muss, um sie auszuüben. Deshalb ist die Frage, wie lange es dauert, eine Gewohnheit zu festigen, nicht so einfach zu beantworten und ist tatsächlich sehr individuell. Und nur weil sich eine bestimmte Gewohnheit schwer formen und festigen lässt, heißt das nicht, dass das auch mit anderen so ist. Im Laufe des Podcasts werden wir noch genauer darauf zu sprechen kommen, wie sich der Widerstand überwinden lässt und was man tun kann, um ein Verhalten einfacher zu einer Gewohnheit zu machen. Warum scheint es aber manchen Menschen leichter zu fallen, Gewohnheiten zu formen als anderen? Laut Dr. Andrew Huberman liegt das an der sogenannten limbischen Friktion. Das ist ein Begriff, den er geprägt hat und den er folgendermaßen definiert. Limbische Friktion oder Reibung beschreibt, wie viel Anstrengung oder Aktivierungsenergie man braucht, um ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Das Wort limbisch bezieht sich auf das limbische System, welches sehr einfach ausgedrückt ein Bereich von Hirnarealen ist, der Funktionen wie Emotionen, Antrieb, Gedächtnis, Triebverhalten und Verdauung steuert. Was laut Dr. Huberman überwunden werden muss, sind entweder Angst oder Müdigkeit. Bei Angst sind wir zu unruhig und unentspannt, um uns auf eine Tätigkeit zu konzentrieren, und bei Müdigkeit zu unmotiviert und träge. Wir sind also entweder zu wachsam oder zu ruhig. Beziehen wir das auf die vorhin genannte Studie, würde das beispielsweise bedeuten, dass manche der Teilnehmer sich nach ihrem Abendessen daran erinnerten, dass sie einen Spaziergang machen sollen und sich sagen, okay, dann los, und es tun. Andere hingegen denken sich, ich habe aber keine Lust heute, vielleicht mache ich es morgen, das Wetter ist doch schlecht. Sie haben einen inneren Konflikt und fühlen Widerstand. Und genau diesen bezeichnet Dr. Huberman als limbische Friktion. Und diese limbische Friktion könnte entweder daher rühren, dass sie zu müde und ausgelaugt nach einem anstrengenden Tag sind oder dass sie zu unruhig sind, weil sie beispielsweise Sorgen oder Ängste aus finanziellen, gesundheitlichen oder familiären Gründen in ihrem Leben haben. Gewohnheiten zu formen hat also viel mit der richtigen Gemütsverfassung und Stimmung zu tun und damit, wie gut du deinen Körper und Verstand kontrollieren kannst. Ein anderes wichtiges Konzept, das relevant ist, wenn man vorhat, neue Gewohnheiten zu integrieren oder alte zu durchbrechen, ist folgendes. Es gibt unterstützende Gewohnheiten, also Gewohnheiten, die es leichter machen, andere neue Gewohnheiten umzusetzen. Dabei handelt es sich immer um Dinge, die du gerne tust. Und die können laut Studien dabei helfen, schwieriger anzunehmende Gewohnheiten umzusetzen. Darauf werden wir später noch etwas genauer eingehen. Kommen wir nun zu einem wichtigen Aspekt von Gewohnheiten, und zwar ihrer Stärke. Das heißt, wie stark sie in deinem Nervensystem verankert sind. Du hast zum Beispiel typische Zeiten, wenn du dir die Zähne putzt, entweder vor oder nach dem Frühstück. Du hast vielleicht typische Wochentage, an denen du trainierst, isst zu ganz gewissen Zeiten am Tag und so weiter. Wenn wir erst einmal Gewohnheiten geformt haben und diese nicht bewusst unterbrechen, üben wir sie fast immer gleich aus. Die Stärke einer Gewohnheit erkennt man an zwei Kriterien. Das erste Kriterium nennt man Kontextabhängigkeit. Das bedeutet, ob du eine Tätigkeit ausüben wirst, egal wo und mit wem du zusammen bist. Zähneputzen ist dafür ein gutes Beispiel. Wir tun es auch beim Reisen und kommen der gleichen Routine nach wie zu Hause. Zähneputzen ist also kontextunabhängig und damit eine sehr starke Gewohnheit. Das andere Kriterium, an dem die Stärke einer Gewohnheit gemessen wird, ist, wie viel Widerstand, also limbische Friktion, muss ich überwinden, um die Gewohnheit auszuüben. Wenn du morgens beispielsweise nicht zum Training aufstehen willst, dann ist da ein hoher Grad an innerem Widerstand, also limbischer Friktion. Dein Körper ist sehr müde, daher wird es dir schwerfallen, dich zu motivieren oder in die Gänge zu kommen. Wenn du dagegen sehr wach bist, wird es dir leichter fallen, einer handlungsorientierten Aktivität wie Sport nachzukommen. Umgekehrt stimmt das auch, wenn du beispielsweise regelmäßig meditieren möchtest, aber von der Arbeit gestresst nach Hause kommst, wird das eher nicht so gut funktionieren. Diese zwei Aspekte geben dir darüber Auskunft, ob eine Gewohnheit tief oder nur oberflächlich in deinem Nervensystem verankert ist. Was wir uns im Zusammenhang mit dem Formen einer Gewohnheit wünschen, ist eine Automatisierung. Das bedeutet, die neuronalen Schaltkreise üben es automatisch aus und wir benötigen demnach weniger mentale und physische Mühe, also weniger limbische Friktion. Wir wollen ein wenig genauer darauf eingehen, wie das Nervensystem lernt und wie das bei der Formierung von Gewohnheiten hilft, wie man diese Gewohnheiten festigt bzw. wie man sogenannte schlechte Gewohnheiten ändert und auflöst. Eine Studie erklärt hierzu, dass es verschiedene Arten der Gewohnheitsbildung im Nervensystem gibt. Bei jeder Wiederholung einer Gewohnheit kommt es zu kleinen Veränderungen in den kognitiven, also das Wahrnehmen, Denken und Erkennen betreffend, und neuronalen Mechanismen, die mit dem prozeduralen Gedächtnis verbunden sind. Den Begriff möchte ich kurz erklären. In der Neurowissenschaft unterscheidet man zwischen episodischem Gedächtnis und prozeduralem Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis ist eine Unterkomponente des Langzeitgedächtnisses. Es wird auch autobiografisches Gedächtnis genannt, da es Ereignisse abspeichert, die uns unmittelbar betroffen haben. Man könnte vereinfacht sagen, dass der Film unseres Lebens darin gespeichert ist. Das prozedurale Gedächtnis wird auch Verhaltensgedächtnis genannt und ist eine Gedächtnisfähigkeit, die unterbewusst und automatisch ausgeführt wird. Das Wort prozedural wird verwendet, weil bei einer gewissen Prozedur, einer Reizsituation, ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird. Wenn wir uns auf ein Fahrrad setzen, werden wir nicht rudernde Armbewegungen wie beim Schwimmen machen, weil unser Gehirn automatisch weiß, welche Bewegung es beim Radfahren auszuführen hat. Wir benutzen das prozedurale Gedächtnis vorrangig bei motorischen Abläufen, die wir zumeist schon sehr früh im Kindesalter gelernt haben. Deshalb müssen wir uns nicht mehr bewusst um die Koordination der Muskeln kümmern, da wir die komplexen Vorgänge bereits gelernt und geübt haben. Dazu gehören Laufen, Schwimmen, Radfahren, ein Musikinstrument spielen, tanzen und so weiter. Um neue Gewohnheiten anzunehmen, ist es sehr nützlich, sich auf das prozedurale Gedächtnis einzustellen, um die Barriere zu überwinden, die wir als limbische Friktion bezeichnen. Und wie? Neurowissenschaftler und Psychologen empfehlen hierfür unter anderem Visualisierungsübungen. Und zwar soll man dabei an die sehr spezifische Abfolge von Schritten denken, die für die Ausführung der Gewohnheit erforderlich sind. Zum Beispiel möchte man sich die Gewohnheit aneignen, jeden Morgen ein gesundes Müsli zu essen. Die Schritte, die man vom geistigen Auge durchspielt, wären in die Küche gehen, die Schüssel aus dem Kasten nehmen, das Müsli und Wasser hinzugeben, einweichen lassen, essen und so weiter. Man geht jeden dieser Schritte von Anfang bis Ende durch. Angeblich erhöht bereits die einmalige Durchführung dieser einfachen Übung die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die Gewohnheit ausüben und zwar nicht nur beim ersten Mal, sondern auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen. Es wird auf einen Prozess zurückgegriffen, an dem unser Hippocampus und Neokortex sowie andere Bereiche unseres Gehirns und Nervensystems beteiligt sind, die für das prozedurale Gedächtnis zuständig sind. In unserem Gehirn wird eine Denkweise angeregt, Dinge in einer bestimmten Reihenfolge zu tun, wodurch die limbische Friktion sinkt und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir dieser Sache nachkommen. Die zellulären molekularen Mechanismen, die dieser Art des prozeduralen Gedächtnisses zugrunde liegen, sind schon lange bekannt. Der kanadische Psychologe Donald Olding Hebb beschrieb bereits vor über 50 Jahren, dass bestimmte Nervenzellen, die miteinander kommunizieren und sich Signale senden, ihre Verbindungen untereinander stärken. Wenn man die einzelnen Handlungsschritte vor seinem geistigen Auge durchspielt, werden die Nervenzellen aktiviert, die man für die Ausführung dieser Gewohnheit benötigen würde. Und wenn die Gewohnheit dann tatsächlich ausgeübt wird, wird es einem leichter fallen, sich zu überwinden und sie auszuführen. Eine andere Art, sich eine neue Gewohnheit anzueignen und diese beizubehalten, besteht laut Dr. Andrew Huberman darin, bestimmte Phasen des Tages auszunutzen, zu denen sich unser Gehirn und Körper in einem Zustand befinden, der zum Formen einer Gewohnheit und deren Festigung förderlich ist. Um nicht zu sehr in die Neurobiologie und Neurowissenschaft abzuschweifen, sondern uns auf den praktischen Teil zu konzentrieren, hier nur in Kürze die wichtigen Prozesse im Körper, die dazu beitragen. Im Gehirn gibt es neuronale Schaltkreise, die am Beginn und am Ende einer bestimmten Gewohnheit aktiv werden. Für alle, die sich dafür interessieren, hier handelt es sich um einen Bereich des Striatum, welches ein Teil der Basalganglien ist. Da sie also am Beginn und am Ende einer Gewohnheit aktiv werden, klammern sie sozusagen die Gewohnheit ein, weshalb sich der englische Begriff Task Bracketing, was so viel wie Aufgabenklammerung heißt, eingebürgert hat. Diese Schaltkreise fungieren als eine Art Marker für die Gewohnheit. Das Task Bracketing bildet die Grundlage dafür, ob eine Gewohnheit sehr stark verankert ist und auch dann ausgeführt wird, wenn wir nicht gut geschlafen haben, wenn wir viel Alltagsstress haben oder sogar in Lebenskrisen stecken. Auch hier ist das Zähneputzen wieder ein gutes Beispiel, denn die meisten von uns werden es tun, egal was passiert. Man könnte sagen, Task Bracketing hinterlässt einen neuronalen Abdruck, eine Art Markierung im Gehirn, welche bedeutet, diese Sache muss zu dieser bestimmten Tageszeit geschehen, und zwar so sehr, dass es beinahe reflexartig geschieht. Und diesen Mechanismus können wir für uns nutzen, sodass unabhängig von dem, was wir zu lernen versuchen, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir dieser Sache nachkommen werden. Wir können unser Nervensystem auf diesen sogenannten Task-Bracketing-Prozess ausrichten, sodass es auf die Ausführung einer Gewohnheit vorbereitet wird. Man kann sich das wie beim Aufwärmen des Körpers für eine Kraftübung vorstellen. Wenn die bestimmten neuronalen Schaltkreise aktiviert sind, sind unser Körper und unser Gehirn darauf vorbereitet, eine Gewohnheit auszuführen und dann können wir wählen, welche Gewohnheit wir ausüben wollen. Das Programm, das der Neurowissenschaftler zum leichteren Aneignen von Gewohnheiten entwickelt hat, unterteilt den Tag in drei Phasen. Phase 1 umfasst die ersten 0 bis 8 Stunden nach dem Aufwachen, Phase 2 die nächsten 9 bis 15 und Phase 3 16 bis 24 Stunden nach dem Aufwachen. Da wir über die neurochemischen Aspekte sprechen werden, ist es wichtig zu wissen, dass wir von einem Tag ausgehen, der von etwa 7 Uhr morgens plus minus 2 Stunden bis etwa 22 Uhr abends plus minus 2 Stunden reicht und für Schichtarbeiter Abweichungen bestehen können. In Phase 1, also 0 bis 8 Stunden nach dem Aufwachen, sind wir handlungsorientiert und fokussiert, was unter anderem an den erhöhten Werten von Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin und Cortisol liegt. Zusätzlich zu diesen Botenstoffen fördern folgende Faktoren einen wachen und konzentrierten Zustand. Sonnenlicht oder sehr helle Zimmerbeleuchtung innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen, körperliche Betätigung, Kälteexposition wie eine kalte Dusche, Koffein, Fasten oder tyrosinreiche Lebensmittel. All dies versetzt den Körper in einen Zustand, in dem es leichter fällt, Aktivitäten nachzukommen, die ein hohes Maß an limbischer Friktion mit sich bringen. Es bietet sich demnach in den ersten 8 Stunden nach dem Aufstehen an, Tätigkeiten nachzukommen, von denen wir wissen, dass wir uns normalerweise besonders schwer überwinden können, weil sie nicht einfach für uns sind und deshalb die meiste Aktivierungsenergie erfordern. So entsteht auch das Task Bracketing, denn dein Nervensystem wird vorhersagen, wann du die limbische Friktion überwinden willst, um bestimmte Arten von Gewohnheiten auszuführen. Daher sollten die Gewohnheiten, die am schwierigsten zu bilden sind und die wir am meisten wollen, in diese Phase 1, also 0 bis 8 Stunden nach dem Aufwachen, eingeordnet werden. Auch Phase 2 ist nützlich, um Gewohnheiten auszuüben, jedoch andere. Phase 2 sind die 9 bis 15 Stunden nach dem Aufwachen. Dopamin und Noradrenalin beginnen zu sinken, ebenso wie der Cortisolspiegel. Serotonin beginnt anzusteigen. Es ist in der zweiten Tageshälfte am höchsten und führt eher zu einem entspannten Zustand. Natürlich gibt es Menschen, die sich nachmittags als aktiver empfinden als morgens, doch ein Großteil der Menschen ist zu Beginn des Tages wacher und wird später entspannter. Auch in dieser Phase gibt es bestimmte Dinge, die man für seinen Geistes- und Körperzustand tun kann, die in weiterer Folge für die Umsetzung und Festigung bestimmter Gewohnheiten von Vorteil sind. Beispielsweise das Licht ab dem frühen Abend dimmen, falls man sehr helles, künstliches Licht zu Hause hat, oder entspannende Tätigkeiten ausüben wie Meditation, Yoga, Selbsthypnose, Wärme in Form von Sauna und heißen Bädern. Diese zweite Phase ist zwar wie Phase 1 eine, in der man aufmerksam ist und wahrscheinlich noch arbeitet oder sich sozial engagiert, Abendessen zubereitet und so weiter, dennoch wird von wissenschaftlicher Seite empfohlen, den Stresslevel zu senken, um die spätere Nachtruhe zu unterstützen. Diese Zeit des Tages ist ideal, um Gewohnheiten auszuüben, die wir bereits praktizieren und die nur einen geringen Aufwand zur Ausübung verlangen. Das wären Aktivitäten wie Journal schreiben oder wie oben genannt Meditation, Yoga, das Üben bzw. Wiederholen von Musikstücken, die man bereits halbwegs beherrscht, das Auffrischen von Sprachkenntnissen und so weiter. Dinge, die zwar auf eine gewisse Art herausfordernd sind, aber nicht so viel Überwindungsenergie benötigen, als wäre man beispielsweise ein völliger Anfänger. Denn in dieser Phase des Tages ist die Fähigkeit, den inneren Widerstand, also die limbische Friktion, zu überwinden, stark herabgesetzt. Indem wir bestimmte Gewohnheiten in bestimmten Phasen des Tages ausüben, werden die chemischen Vorgänge unseres Körpers und Nervensystems mit dem Beginn und dem Ende bestimmter Gewohnheiten verbunden. Dadurch wird das gesamte Nervensystem dahingehend verändert, dass es vorhersieht, dass gewisse Dinge zu bestimmten Zeiten am Tag passieren werden. Zum Beispiel, dass das Überwinden eines stärkeren Widerstands früh am Tag geschehen wird und dass Gewohnheiten, die weniger bewusste Überwindung brauchen, in Phase 2 des Tages stattfinden. Auf diese Weise wird das System der Aufgabeneinteilung, also das Task Bracketing, so eingerichtet, dass die einzelnen Gewohnheiten, die wir zu lernen versuchen, eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, ausgeführt und gefestigt zu werden. Schon bald werden sie natürlich und reflexartig ablaufen. Zur Neuroplastizität gehört es, die Veränderung im Nervensystem in Gang zu setzen. Aber die eigentliche Neuverdrahtung des Gehirns und die Rekonfiguration, die es ermöglicht, dass das Lernen reflexartig wird, geschieht in Zuständen tiefer Ruhe, wie dem Tiefschlaf, aber auch während Meditation. Was uns zur dritten Phase des Tages bringt, die 16 bis 24 Stunden nach dem Aufwachen. Das ist die Zeit, in welcher die Neuverdrahtung der Neuronen im Nervensystem stattfindet, die wir während des Tages ausgelöst haben. Die Literatur empfiehlt einen dunklen Raum, in welchem die Raumtemperatur niedrig gehalten ist, was angeblich einen positiven Effekt auf die Tiefschlafphasen haben soll. Andere Empfehlungen sind, die letzte Mahlzeit 2 bis 4 Stunden vorm Schlafengehen zu essen und kein Koffein mehr zu sich zu nehmen. Die Einteilung des Tages in diese 3 Phasen soll die Rahmenbedingungen für das Task Bracketing schaffen. Zur Erinnerung, es geht nicht nur um die neuronalen Schaltkreise, die während der ausgeübten Tätigkeit, sondern auch um jene, die vor und danach aktiviert werden. Wenn wir gewisse Dinge zu bestimmten Tageszeiten und unter bestimmten neurochemischen Bedingungen tun, erhält das Gehirn eine Reihe von sehr vorhersehbaren Sequenzen, die es während des Schlafs in das Nervensystem einprogrammieren kann, so dass es innerhalb eines kurzen Zeitraums einfach ist, diese Verhaltensweisen auszuführen, ohne dass man sehr viel Überwindung braucht. Nehmen wir nun an, man hat eine Gewohnheit regelmäßig in Phase 1 ausgeübt und nun ist sie mühelos für einen geworden. Soll man sie dann in Phase 2 verschieben? In der Literatur heißt es, dass es keine Rolle spielt, aber dass es vorteilhaft sein kann, sie zu verschieben, denn das ist die Kontextunabhängigkeit, die wir anstreben. Wenn wir in der Lage sind, unabhängig von der Tageszeit oder den Umständen dieselbe Sache zu tun, die wir tun wollen, dann wissen wir, dass die Gewohnheit sehr stark verankert ist. Ein weiteres interessantes Werkzeug, das dir dabei helfen kann, eine Gewohnheit einfacher anzunehmen, beruht auf dem Konzept des sogenannten Belohnungsvorhersagefehlers, im Englischen Reward Prediction Error genannt. Der Belohnungsvorhersagefehler erklärt Folgendes: Wenn man eine Belohnung erwartet und die Belohnung eintritt, ist es wahrscheinlicher, dass ein bestimmtes Verhalten, das mit dem Erhalt der Belohnung verbunden war, erneut auftritt. Deshalb hört man so oft, dass man sich belohnen soll, wenn man etwas geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Der Neurotransmitter, der mit Belohnen bzw. Motivation assoziiert wird, ist übrigens Dopamin. Am meisten Dopamin wird ausgeschüttet, wenn man keine Belohnung erwartet, aber trotzdem eine eintritt. Das wäre ein positiver Belohnungsvorhersagefehler. Da wir uns beim Aneignen einer neuen Gewohnheit danach nur schwer selbst überraschen können, ist das in diesem Fall weniger relevant. Wenn wir eine Belohnung erwarten und sie nicht eintritt, dann sinkt der Dopaminlevel unter das Dopaminniveau, das man hatte, bevor man überhaupt angefangen hat. Das wäre ein negativer Belohnungsvorhersagefehler. Für uns interessant ist Folgendes: Wenn wir glauben, dass eine Belohnung kommen wird, dann beginnt die Dopaminausschüttung sogar schon früher, also bevor wir die tatsächliche Belohnung haben. Wenn man einem Kind sagt, dass es später ein Eis bekommt, dann freut es sich schon, obwohl es das Eis noch gar nicht hat. Ein großer Teil der Dopaminausschüttung erfolgt in Form von Vorfreude. Aber wenn wir an der Eisdiele ankommen und sie geschlossen ist, sinkt die Dopaminausschüttung unter das Niveau, das sie vorher hatte. Warum die frühere Dopaminausschüttung relevant ist, hat folgenden Grund. Wenn Dopamin im Gehirn und im Körper ausgeschüttet wird, verändern sich die neuronalen Schaltkreise unseres Gehirns und unseres Körpers. Es findet eine Zustandsänderung statt. Unser allgemeines Energieniveau und unsere Wahrnehmung ändern sich. Wir haben mehr Energie und sind aufmerksamer, was für die Bildung von Gewohnheiten fördernd ist. Bringen wir jetzt noch unser Wissen über das Task Bracketing und die limbische Friktion hinzu. Wir erinnern uns, nicht nur das Ausüben der Gewohnheit selbst ist wichtig, sondern auch die Ereignisse, die dieser bestimmten Gewohnheit vorausgehen und folgen, und die Anstrengung, die man benötigt, um dieser Gewohnheit nachzukommen. Man lenkt sozusagen einen Scheinwerfer auf eine Zeitspanne oder eine Reihe von Ereignissen, mit denen Dopamin assoziiert werden kann. Wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir an, es fällt mir schwer, morgens ein Ausdauertraining zu absolvieren. Ich sollte versuchen, auch den Beginn und das Ende dieser Einheit positiv vorherzusehen. Ich denke also daran, wie ich mich vorher in die Anstrengung begebe, dann wie ich das Ausdauertraining absolviere und schließlich, wie gut ich mich danach fühlen werde. Das heißt, man wendet den Belohnungsvorhersagefehler auf die gesamte Abfolge der Dinge an, die mit dem Einstieg, der eigentlichen Ausführung und dem Ende der Gewohnheitsausübung verbunden sind. Wie macht man das? Erinnere dich an die Visualisierungstechnik, die wir zu Beginn besprochen haben. Wenn es um das Ausdauertraining geht, wären die Schritte beispielsweise das Trainingsgewand anziehen, die Wohnung verlassen, die Strecke laufen, zurückkommen, duschen und so weiter. Noch besser wäre, die Zeit, bevor man die Schuhe anzieht, mit einzubeziehen und sich vorstellt, wie gut man sich fühlt, weil man die Gewohnheit in den Tag integriert oder dass man noch einen guten Kaffee davor trinkt. Und dann auch die Zeit, nachdem man heimgekommen ist und sich beispielsweise die warme Dusche oder das gute Essen vorstellt, das man danach zubereiten wird. Man assoziiert den belohnenden Effekt der Dopaminausschüttung also um einen größeren Bereich, nicht nur auf die Gewohnheit selbst. Es ist ein bisschen wie beim Studieren an einer Hochschule. Am Ende wartet sozusagen die große Belohnung in Form des Abschlusses und das motiviert die meisten weiterzumachen, auch wenn es zwischendurch richtig mühsam wird. Natürlich geht es um den Weg, aber seien wir ehrlich, für viele von uns geht es bei der Ausübung bestimmter Gewohnheiten darum, eine Art Ziel zu erreichen. Das Ausdauertraining dient der allgemeinen Fitness und Gesundheit oder für manche dafür, dass man sein Gewicht hält und nicht auf bestimmte Mahlzeiten verzichten muss. Hier noch einmal die praktischen Schritte. Wir wählen eine Gewohnheit aus, die wir ausbilden wollen, schreiben sie auf oder denken sehr konkret darüber nach, wie die Abfolge der Schritte bei der Ausführung dieser Gewohnheit aussieht. Dann fragen wir uns, wie sieht die Abfolge der Ereignisse aus, die dieser Gewohnheit vorausgehen müssen, vielleicht die unmittelbaren 10 oder 15 Minuten davor, sowie die unmittelbare Abfolge der Ereignisse und Gefühle, die nach dieser Gewohnheit eintreten werden. Auf diese Weise wird der Belohnungsvorhersagefehler so eingesetzt, dass der Dopaminschub zur Motivation beitragen kann. Dies führt zu einem Anstieg der Energie und damit zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, die gesamte Abfolge von Ereignissen durchzuführen. Beim Dopamin geht es nicht nur darum, sich gut, sondern vor allem sich motiviert zu fühlen. Dopamin gibt uns Energie. Sehen wir uns nun ein Programm an, das etwa 21 Tage zur Bildung und Festigung neuer Gewohnheiten beitragen soll. Dazu schreiben wir 6 neue Gewohnheiten auf, die wir lernen wollen und die wir für die nächsten 21 Tage ausüben werden. Die Erwartung ist, dass wir nur 4 bis 5 davon täglich umsetzen, da es gewisse Gewohnheiten gibt, die man nicht jeden Tag ausüben sollte. Krafttraining wäre beispielsweise so eine Gewohnheit, da der Körper auch Zeiten zum Regenerieren benötigt. Bei diesem Programm geht es unter anderem darum, es zu einer Gewohnheit zu machen, eine bestimmte Anzahl von Dingen pro Tag zu tun. Es sollten nicht mehr als 6 neue Gewohnheiten sein und täglich sollten nur 4 bis maximal 5 davon ausgeübt werden. Sagen wir, auf deiner Liste stehen Cardio bzw. Krafttraining, eine Buchseite schreiben, meditieren, ein täglicher Spaziergang, eine Sprache lernen, 2,5 Liter Wasser trinken, täglich Zahnseide verwenden, was auch immer du gerne als neue Gewohnheit aufnehmen möchtest. Wenn man einen Tag aus irgendeinem Grund seinen Gewohnheiten nicht nachkommen konnte, ist das nicht so tragisch, aber es ist wichtig, Dinge zu wählen, die man konsequent zumindest 5 bis 6 Tage pro Woche tun kann. Nach 21 Tagen stellt man sich die Frage, welche der Gewohnheiten, die ich die letzten 21 Tage bewusst ausgeübt habe, sind selbstverständlich für mich geworden. Welche übe ich automatisch aus? Wir versuchen, die Gewohnheiten beizubehalten, die wir in den ersten 21 Tagen aufgebaut haben, und sie so tief in unser Nervensystem zu verankern, dass sie automatisch für uns werden. Dann erst kann man überlegen, neue Gewohnheiten hinzuzufügen, sonst wird es einfach zu viel und wir überfordern unser Nervensystem. Vielleicht war es leicht für dich, 1 oder 2 Gewohnheiten jeden Tag auszuüben, andere hast du vielleicht nur sporadisch ausgeführt und manche hast du sehr vernachlässigt. Vielleicht konntest du sogar allen 6 Gewohnheiten jeden Tag nachkommen. Diese 21 Tage sollen eine Art Antriebsperiode sein, in welcher die Gewohnheiten im Nervensystem verankert werden und die darauf folgenden Monate sind der Prüfstand, wie gut sie dort verankert wurden. Und erst wenn man feststellt, dass diese 6 Gewohnheiten automatisiert geworden sind, kann man andenken, neue hinzuzunehmen. Wie immer sind das nur Durchschnittswerte einer Studie und ich möchte anmerken, dass jeder für sich und seinen persönlichen Tagesplan entscheiden sollte, welche und wie viele neue Gewohnheiten er integrieren möchte. Sehen wir uns im letzten Teil dieses Podcasts an, wie man Gewohnheiten ablegt, die einem nicht gut tun. Ich möchte vorweg anmerken, dass die folgenden Empfehlungen auf diversen Studien beruhen und nicht auf meinen Erfahrungswerten gründen. Ich stelle dir danach gerne noch vor, wie ich es geschafft habe, einige negative Gewohnheiten abzulegen. Ich habe unter anderem früher geraucht, habe sehr negativ über mich und das Leben gedacht und die meiste Zeit in meinem Kopf verbracht. Die Herausforderung beim Ablegen bestimmter Gewohnheiten, wie beispielsweise dem Griff zum Smartphone und stundenlangem Verweilen auf Social-Media-Plattformen, besteht darin, dass diese Art von Gewohnheiten teilweise schon so unbewusst und so schnell ablaufen, dass man oft erst eingreifen kann, wenn die Gewohnheit bereits begonnen hat und in manchen Fällen sogar schon wieder beendet wurde. Es gibt eine Reihe von Instrumenten, die nach Erkenntnissen der Neurowissenschaften und der Psychologie hilfreich sein können. Manche davon sind intuitiv, also Dinge, die das allgemeine Befinden des Körpers und des Gehirns so einstellen, dass man sich weniger wahrscheinlich auf eine bestimmte Gewohnheit einlässt. Dinge wie Stressabbau, guter Schlaf, hochwertige Ernährung, positive Routinen, die über den Tag verteilt sind. Wer sportlich aktiv ist, wird weniger dazu neigen, seine Fortschritte mit einer schlechten Ernährung zunichte zu machen, beispielsweise. Ist man auf der Suche nach einem speziellen Prozess, um eine bestimmte Gewohnheit zu brechen, müssen wir uns das Spiegelbild der Neuroplastizität ansehen, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Zur Erinnerung, wenn eine Gruppe von Neuronen elektrisch sehr aktiv ist, ist es wahrscheinlich, dass diese Nervenzellen im Laufe der Zeit leichter miteinander kommunizieren. Das ist die Erklärung auf molekularer Ebene, wie ein Prozess von nicht gelernt zu gelernt und dann zu automatisiert steuert. Das sieht für die langfristige Potenzierung etwa so aus. Wenn eine Nervenzelle A die Aktivierung von Nervenzelle B auslöst und dies immer wieder auf sehr hartnäckige Weise tut, muss die Nervenzelle A in Zukunft nicht mehr so intensiv oder häufig Informationen weiterleiten, um die Nervenzelle B zu aktivieren, weil sie potenziert werden. Die Schwelle für die Koaktivierung ist gesenkt worden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei geringer Intensität gemeinsam aktiviert werden, ist viel höher. Um Synapsen oder neuronale Verbindungen, die einer Gewohnheit dienen, die man nicht will, zu unterbrechen, müssen wir den Prozess der Langzeitdepression einleiten. Das hat natürlich nichts mit einem geistigen Zustand zu tun. Die Langzeitdepression besagt, wenn die Nervenzelle A aktiv ist und die Nervenzelle B innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nicht aktiv ist, dann wird die Verbindung zwischen den beiden im Laufe der Zeit schwächer, selbst wenn sie anfangs sehr stark miteinander verbunden waren. Wie kann man das erreichen? Nehmen wir an, du hast die Gewohnheit, während deiner Arbeitszeit immer wieder zum Smartphone zu greifen. Dieses reflektorische Verhalten kennen viele von uns. Und selten findet es bewusst statt. Man denkt also nicht, oh, ich bin wirklich neugierig, was sich gerade auf Social Media tut, sondern ertappt sich einfach dabei. Wie also kann man ein solches Verhalten unterbrechen? Viele Studien empfehlen eine Belohnung für das Nicht-Ausführen der Aktivität oder eine Art Bestrafung für das Ausführen der Aktivität. Manche Menschen binden sich ein Gummiband um das Handgelenk und jedes Mal, wenn sie die schlechte Gewohnheit ausüben, in dem Fall also zum Smartphone greifen oder jammern, negativ denken, dann ziehen sie am Band und tun sich selbst weh. Andere machen eine Strichliste ganz nach dem Motto, was gemessen wird, wird auch gemanagt. Und am Ende des Tages schauen sie sich die Liste an und sagen, ich kann nicht glauben, dass ich 46 Mal zum Smartphone gegriffen habe oder 3 Stunden auf Social Media war und so weiter. Es gibt übrigens auch Apps, die eine Warnung ausgeben, wenn jemand eine Stunde oder länger auf einer gewissen Social-Media-Plattform war. Aber wie aus den Studien hervorgeht, sind Benachrichtigungen, die einen daran erinnern sollen, eine Gewohnheit auszuüben oder nicht auszuüben, auf lange Sicht gesehen nicht hilfreich. Sie seien in der unmittelbaren Zeit, in der sie eingesetzt wurden, wirksam, ebenso wie Post-its, aber nicht langfristig. Irgendwann übersieht man die Post-its, weil man sich daran gewöhnt hat, dass sie da sind, und die Benachrichtigungen drückt man einfach weg. Der Schlüssel liegt angeblich darin, unmittelbar nach der Ausführung der schlechten Angewohnheit einzugreifen. Das ist die Zeit, in welcher sich die meisten bewusst werden, dass sie es schon wieder getan haben. Die wenigsten sind sich der Momente davor bewusst, in der sie gleich zum Smartphone greifen oder zum Kühlschrank gehen werden. Die Methode, die ich gleich vorstellen werde, soll dabei helfen, den Kreislauf zu durchbrechen und dadurch mehr Bewusstheit zu schaffen, um künftig früh genug eingreifen zu können. Man soll die Tatsache nutzen, dass die Neuronen, die für die Entstehung der schlechten Angewohnheit verantwortlich sind, vor einem Moment noch aktiv waren und soll unmittelbar danach eine andere gute Gewohnheit ausüben, die man ohne dies in den Tag integrieren wollte. Dadurch wird ein neuer Schaltkreis von Neuronen eingeschlossen, der den bisherigen unterbricht. So entsteht eine Art doppelte Gewohnheit, die zwar mit einer schlechten Gewohnheit beginnt, aber mit einer guten endet. Und das soll laut Studien dabei helfen, dass du in Zukunft besser erkennen wirst, wann du auf die schlechte Gewohnheit zusteuerst und sie dann frühzeitig unterbrechen kannst. Bleiben wir beim Beispiel mit dem Smartphone. Nachdem du bemerkst, dass du schon wieder unbewusst danach gegriffen hast, legst du es weg und fängst umgehend mit etwas an, was du als gute Gewohnheit ansiehst. Vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr Wasser zu trinken. Du trinkst also ein Glas Wasser oder du machst eine Atemübung oder liest für 5 Minuten die Vokabeln durch, die du dir zum Lernen aufgeschrieben hast. Ich muss zugeben, dass ich diese Vorgehensweise, als ich das erste Mal davon hörte, etwas seltsam fand. Andererseits habe ich mich daran erinnert, dass ich etwas ganz Ähnliches getan habe, als ich mir vor vielen Jahren das Rauchen abgewöhnen wollte. Wenn einer dieser typischen Momente, in denen man normalerweise zur Zigarette greifen wollte, kam, zum Beispiel nach dem Essen oder wenn man sich gestresst fühlte, habe ich mir angewöhnt, ein Glas Wasser zu trinken. Das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, weil ich mir meines Cravings bewusst war und nicht unbewusst zur Packung gegriffen hätte, aber es macht deutlich, wie wichtig es ist, den gewohnten Kreislauf zu durchbrechen. Der gewohnte Kreislauf wird also unterbrochen, indem ein anderer Faktor eingeführt wird. Und wenn der Kreislauf erst sozusagen offen ist, wird es zukünftig leichter zu intervenieren, und zwar ohne der Notwendigkeit, sich seines Verhaltens ständig bewusst zu sein. Mit dieser Aussage habe ich ein bisschen gehadert, nicht weil ich nicht wüsste, dass man nicht in jedem Augenblick vollkommen bewusst sein kann, aber ich finde doch, dass das Ziel, wenn man so möchte, mehr Bewusstheit und damit Selbsterkenntnis ist. Das bedeutet natürlich auch, seinen Willen und seine Selbstdisziplin zu schulen, aber der Gewinn dafür ist, dass man so klar wird, dass man sieht, wohin eine schlechte Gewohnheit einen führt, und allein dadurch wird es leichter, sie fallen zu lassen oder durch eine andere zu ersetzen. Wenn man sich beispielsweise bewusst wird, wie viel Zeit man auf Social Media verbringt, dass man sich danach nicht einmal gut fühlt, weil man sich im Vergleich zu anderen unzulänglich und wie ein Versager vorkommt, dann kann man sich beim nächsten Mal, wenn man sich bei dieser Tätigkeit ertappt, stoppen und sich fragen, inwiefern bringt mich das im Leben vorwärts? Wird mich das meinem Ziel näher bringen? Bin ich befriedigt und glücklich, wenn ich das gemacht habe? Lauten die Antworten darauf nein, sollte es einem leichter fallen, seinen Willen zu stärken, sich am Riemen zu reißen und seinen Fokus auf das zu richten, was einem im Leben wichtig ist, voranbringt und vor allem gut tut. Ich bin deshalb so ein großer Befürworter davon, sich das richtige Wissen anzueignen, und zwar solches, das dich einerseits begeistert, inspiriert und gleichzeitig deine alten Glaubenssätze in Frage stellt, und allem voran an der eigenen Bewusstheit und Selbsterkenntnis zu arbeiten. Selbsterkenntnis heißt für mich vor allem, sich bewusst zu machen, dass unsere Persönlichkeit nur ein Teil von etwas Größerem ist, dass unsere Körper nicht ewig hier verweilen werden, aber dass da etwas ist, aus dem wir alle gemacht sind, was fortbesteht. Und wenn wir unsere persönliche Geschichte ein wenig zurücknehmen, besteht die Chance, das zu realisieren. Und das wiederum bedeutet Freiheit. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website annakluger.com, auf der du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Ich würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.